Ja, guten Morgen zusammen. Ich habe mich so gefragt, was eigentlich in den Tagen nach Jesu Geburt so alles passiert ist. Und ich denke, ihr könnt mir auch einige Sachen sagen. Gibt es irgendwie so die Sache mit den Weisen aus dem Morgenland? Irgendwann, da Jesus ja auch ein männlicher Israelit war, kam die Beschneidung dran. Und dann kam noch etwas, was wir eigentlich letzte Woche Sonntag schon mal gehört haben, was Niklas schon mal kurz angesprochen hatte. Und genau um diesen Tag wollen wir uns heute beschäftigen. Und dazu lesen wir aber erstmal zusammen 3. Mose 12, wie das vom Gesetz befohlen ist für einen Israeliten, beziehungsweise für ein neugeborenes Kind, ob nun Junge oder Mädchen, was dann geschehen werden soll. Dritte Mose 12. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel. Wenn eine Frau empfängt und ein männliches Kind gebiert, so wird sie 7 Tage lang unrein sein. Wie in den Tagen der Absonderung ihres Unwohlseins wird sie unrein sein. Und am 8. Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Und sie soll 33 Tage im Blut der Reinigung daheim bleiben. Nichts Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage der Reinigung erfüllt sind. Vers 5 spricht dann von einem weibliches Kind. Und wenn sie ein weibliches Kind gebiert, so wird sie 2 Wochen lang unrein sein, wie bei ihrer Absonderung. Und 66 Tage soll sie wegen des Blutes der Reinigung daheim bleiben. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für einen Sohn oder eine Tochter erfüllt sind, soll sie ein einjähriges Lamm zum Brandopfer bringen und eine junge Taube oder eine Turteltaube zum Sündopfer, zum Priester an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Und so wurde das auch für Jesus getan, wenn wir Lukas 2 aufschlagen und da weiterlesen. Genau das haben Josef und Maria auch mit dem kleinen Jesus gemacht. In Lukas 2, wir haben am letzten Donnerstag nur bis Vers 20 gelesen. Und ich lese die Verse 21 bis 24, kurz damit wir reinkommen in diese Geschichte. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und dann, als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, es waren die 33 Tage noch da drauf, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn den Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und am Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und an diesem Tag sind wir nicht heute hier, aber an diesem Tag, da geht die Geschichte noch weiter, die wir jetzt lesen werden. Und das ist der Text, den wir uns heute anschauen wollen, Lukas 2, die Verse 25 bis 35. Da geht es um diesen Mensch Simeon und von dem können wir hoffentlich einiges heute mitnehmen, einiges lernen. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm, und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zugeteilt worden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, »Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast, im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel.« Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes. Ich möchte nochmal beten. Himmlischer Vater, danke dafür, dass wir uns heute wieder hier treffen dürfen und wir möchten hören, was du zu sagen hast, Herr. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns durch deinen Knecht Simeon etwas sagst, Herr. Dass wir etwas für unser Leben mitnehmen können, wie dieser Mann agiert hat und wie er gehandelt hat, wie er gelebt hat, was er gesagt hat. Herr, wir möchten lernen, Herr, weil es dein lebendiges Wort ist, Herr, weil dieser Mensch mit dir gelebt hat. Herr, wir möchten das mitnehmen in die kommende Zeit und bitten dich da um Gnade, um Weisheit, um Kraft, das umzusetzen, Herr, was du zu uns reden wirst. Amen. Wenn Jesus oder die Botschaft von Jesus in das Leben eines Menschen trifft, dann kann sich alles verändern. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen trifft, wie bei Simeon, dann entstehen da Lob und Anbetung für Jesus selbst. Aber andersherum, das macht Simeon auch deutlich, kann es Ablehnung und Widerspruch geben. Da, wovon Jesus die Rede ist. Christian hat es eingangs gesagt, ein Skandal. Der Skandal des Kreuzes. Heute soll es um diese Begegnung mit Jesus gehen. Die Begegnung mit Jesus, die wir uns anhand dieses Menschen Simeons anschauen wollen. Und diese Begegnung hat nochmal alles aus Simeon hervorgeholt. Sie hat nochmal alles verändert. Sie hat seine Erwartung, die er hatte, vollendet. Und so habe ich diesen Text übertitelt, Simeon. Sah auch cool aus. Ja, Tobi, du machst das schon. Also, Simeon, die Begegnung mit Jesus verändert alles. Wir sehen das, wenn dieser Simeon das kleine Jesus-Baby sieht, dann ist alles verändert. Und sollen wir den ersten Punkt, ich versuch's nochmal. Geht nicht, gut. Dann den ersten Punkt, in sehnlicher Erwartung auf Jesus. Darüber wollen wir uns Gedanken machen, wie eigentlich unsere Erwartung auf Jesus ist, wie unsere Sehnsucht zu Jesus ist. Zweitens, der liebliche Lobpreis für Jesus. Und drittens, über das scheidende Wesen des Jesus. Wir sehen, wie Simeon das am Ende nochmal sagt, entweder zum Fall oder zum Auferstehen für Jesus. Und das sind die drei Punkte, die wir heute durchgehen wollen. Und ich wünsche mir, dass wir ebenso eine Sicht bekommen. Wenn es nicht geht, lass einfach. Eine Sicht bekommen, wie Simeon hatte. Der diese Sehnsucht hatte, nur noch Jesus sehen zu wollen, den Messias. Ich meine, diese Sehnsucht nicht bezogen auf die Wiederkunft unseres Herrn, sondern mehr auf die tägliche Andacht, das tägliche Einsteigen, die tägliche Pflege der Beziehung zu Jesus. Und dass daraus ebenso die Folge entsteht, ihn zu loben und zu preisen, so wie Simeon das getan hat, zu jeder Zeit. Und dass wir dann am Ende sehen, was nämlich dazugehört. Und das ist der Skandal. Deswegen, ich fand es cool, dass Christian das einleitend gesagt hat, ich habe es mir hingeschrieben, der Skandal oder der Anstoß des Namen Jesu. Im Griechischen steht da das Wort Skandalon, Skandal. Das Wort des Kreuzes ist ein Skandal. Und ja, danke dir. Was wir als Wahrheit verkündigen sollen, und es ist für die einen Menschen etwas zum Leben und für die anderen einfach nur ein Skandal. Und so lasst uns starten mit Vers 25. Siehe, es war ein Mensch in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Habe ich eben die Punkte Nummer rein? Genau. In sehnlicher Erwartung auf Jesus. Eines, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, zieht sich nämlich durch die nächsten drei Verse durch. Das ist der Heilige Geist. Er ist eine entscheidende Komponente im Leben des Simeon und er ist eine entscheidende Komponente für unseren ersten Punkt. In sehnlicher Erwartung auf Jesus. Der Heilige Geist hat nämlich die Verantwortung oder ich sag mal die Hauptaufgabe, Jesus zu verherrlichen, Jesus verherrlicht darzustellen. Und darum wird der Heilige Geist in dir auch die Sehnsucht schenken, dass wir, wie wir es sonntags immer mal wieder singen, immer mehr von Jesus in unserem Leben haben, zu wollen und ausstrahlen zu können. Immer mehr von dir, so singen wir es manchmal. Der Heilige Geist erweckt also diese Sehnsucht in uns, Jesus zu begegnen. Und das ist einmal Gottes Seite, die er durch den Geist in jedem schenkt, der an ihn glaubt. Und auf der anderen Seite steht die Verantwortung des Menschen. Jörg hatte ja letzte Woche nochmal einige Gedanken über das Vaterunser hier ausgesprochen und immer wieder gefragt, was tust du dafür, was tust du? Gleichzeitig diese Verantwortung des Menschen, lasse ich dem Geist Raum in meinem Leben? Will ich überhaupt Gemeinschaft mit Jesus haben? Wie sehr will ich überhaupt seine Nähe erleben in der täglichen Andacht? Ja, das ist doch die Grundlage für alles, Jesu Nähe, die Beziehung zu ihm. Was hält mich davon ab, Jesus zu begegnen? Wir dürfen froh sein, dass wir den Heiligen Geist haben, der so sehr in uns arbeitet, der gegen das fleischliche Wesen in uns kämpft, gegen das alte, böse, sündige Wesen. Wir dürfen froh sein, dass wir diesen Kampf nicht alleine zu kämpfen brauchen, weil es kein Kampf wäre, sondern der Krampf. Wir dürfen froh sein, wenn wir wirklich gläubig sind, dass wir den Heiligen Geist haben für immer. Ja, dass wir nicht uns Sorgen machen brauchen, dass er irgendwann wieder weg ist, sondern wenn wir wirklich gerettet sind und den Geist bekommen haben, dann bleibt er für ewig. Das war damals noch nicht so. Im Alten Testament, im Alten Bund und auch bei Simeon, der auch noch eine Sonderstellung einnimmt, war es so, dass Gott den Geist gegeben hat für spezielle Aufgaben, für eine bestimmte Zeit. David flehte zum Beispiel im Psalm 51 darum, dass Gott den Geist nicht von ihm nimmt. Er hatte Angst davor. Und dieser Geist, der war auch auf Simeon. Und dieser Simeon war erfüllt von dem Geist, kommen wir gleich in Vers 26 noch zu. Simeon wird hier so wunderbar beschrieben, finde ich. Es war ein Mensch. Ein Mensch, wie du und ich, der da war und auf Jesus wartete. Dieser Mensch Simeon war gerecht und gottesfürchtig. Auch das so wunderbar beschrieben, weil das für jeden Christen des Neuen Testamentes oder wie es im Neuen Testament beschrieben steht, gilt. Gerecht sind wir nämlich, weil Gott uns gerecht gesprochen hat. Römer 1. Und zwar dann, als wir an ihn geglaubt haben. Durch den Glauben sind wir gerecht gesprochen vor Gott. Wir stehen vor Gott als Menschen da, die das ganze Gesetz gehalten haben. Und Gott ist fürchtig in dem Moment, weil wir Gott gefürchtet haben, in dem Moment, wo wir gesagt haben, Jesus, komm in mein Leben. Ich kann nicht anders. Du bist so viel größer. Ich habe gegen dich gesündigt. Und diese Gottesfurcht, die dann wächst, die Teil des Lebens ist, eines gläubigen Menschen, dass wir Gott fürchten, dass wir ihn respektieren, dass wir ihn ernst nehmen in seinem ganzen Wesen. Das ist eine Grundsatzeinstellung, die wir haben. Mal vergessen wir das. Jörg hat vor einigen Wochen noch darüber gepredigt aus der Apostelgeschichte, wo die Menschen Gott fürchteten, die Gemeinde Gott fürchtete. Seine Grundsatzeinstellung, den Herrn zu fürchten. Mal vergessen wir das, mal wird es weniger. Aber es soll in unserem Leben so sein, dass wir den Herrn respektieren. Dass es unser Wille ist, dass wir ihn immer und immer und immer ernst nehmen. In seinem ganzen Wesen, in seinem ganzen Wesen. Und so war auf der einen Seite dieser Mensch Simeon und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, ich habe 4 Bezeichnungen für Jesus gefunden. Jesus ist, wie wunderbar das beschrieben steht, der Trost Israels. Vers 25. Jesus ist der Christus des Herrn, der Messias von Gott. Jesus ist Gottes Heil. Da ist Heil, da ist Rettung. Und Jesus ist ein Licht, einmal zur Offenbarung und einmal zur Herrlichkeit. Wir werden das gleich noch ein bisschen studieren. Das sind so wunderbare Bezeichnungen, finde ich, für Jesus. Das, weshalb die Weihnachtsgeschichte ja hier auch steht. Deswegen ist Jesus ja in die Welt gekommen, wir haben es ja Donnerstag noch gehört, um Menschen zu erretten. Als Heil, als Retter, als Christus, als Messias, als Trost und als Licht. Und so fürchtete Simon diesen lebendigen Gott, der seinen Sohn gesandt hat. Er fürchtete ihn, indem er seine Versprechen, seine Zusagen ernst nahm, wie wir gleich noch in Vers 26 sehen werden. In Gottes Augen war er gerecht, so wie ein Abraham gerecht war, wie ein Henoch gerecht war, wo Gott Henoch und Abraham ein Zeugnis ausgestellt hat, wo drauf steht, du bist gerecht. Warum sind sie gerecht? Weil sie an Gott geglaubt haben, weil sie ihm vertraut haben, weil sie seine Zusagen wahr und ernst genommen haben. Und so sehen wir auch das Vertrauen Simeons hier auf Gott ausgerichtet. In der Hinsicht, dass er seinem Versprechen, Gottes Versprechen, Glauben schenkt und sehnlichst auf den Messias wartet. Er ist bereit, seinem Messias Jesus zu begegnen. Und so lesen wir in Vers 26 eben dieses Versprechen. Ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen hat. Er wartete auf den versprochenen Retter, den Trost Israels. Die Erlösung Israels, die Erlösung, wie er in Kapitel 2, 38 genannt wird. Er hielt Ausschau danach, ob er nicht bald kommen würde, dieser Jesus. Wie ist diese Sehnsucht möglich? Ich denke, nach wie vor, es hat was mit dem Wirken des Heiligen Geistes hier zu tun, der ihm diese Sehnsucht aufs Herz gelegt hat, der ihm durch dieses Versprechen deutlich gemacht hat, das ist das, wofür du noch zu leben hast. Warte auf den Messias, du wirst ihn sehen, ehe du stirbst. Und so sehen wir, dass dieser Simeon, was auch für uns wichtig ist, ein Leben im Geist gelebt hat. Das heißt, er unterstellte seinem Willen dem lebendigen Gott und ließ sich von dem Geist führen und leiten. Voller Vertrauen in diesen unergründlichen Wegen Gottes hielt er an dieser Zusage fest, die er von Gott bekommen hat durch den Geist. Vielleicht sogar eine lange Zeit seines Lebens. Er wird immer als alter Mann dargestellt. Wahrscheinlich stimmt das auch. Der Geist Gottes gab ihm diese Zusage und er hielt sich daran fest. Und das ist ein Punkt auch für unser Leben. Gott gibt uns in seinem Wort so viele Zusagen. Lass uns daran festklammern. Das ist quasi der Schild unseres Glaubens, den wir hochhalten. Aus vollem Vertrauen halten wir diesen Schild hoch und sagen, ja Gott, ich vertraue dir, indem du das und das und das sagst. Und die feurigen Pfeile des Bösen werden uns nicht treffen, wenn wir Gottes Wort hochhalten gegen unseren Feind. Aus tiefem Glauben heraus, auf seine Aussagen, auf seine Zusagen stützen. Und so war dieser Simeon in sehnlicher Erwartung auf Jesus. Ja, er wartete auf ihn und wir sehen, dass dann etwas geschah, dass Gott sein Versprechen einlöst. Und das tut er. Gott ist treu. Vers 27. Und er kam in den Tempel durch den Geist. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott. Unergründlich sind diese Wege. Wieder einmal sehen wir, wie Gott zwei Fäden zu einem wunderbaren Gewebe zusammenführt. Das macht die Bibel auch an dieser Stelle deutlich, wie Gott beides führt. Ja, auf der einen Seite haben wir Simeon, der, wie es hier steht, durch den Geist in den Tempel geführt wurde, ja, der ihn quasi angeregt hat, in den Tempel zu gehen, genau in diesem Moment, wo Maria und Josef mit Jesus in dem Tempel auftauchten. Beides zusammengeführt. Gott führte ihn in die Nähe des Messias. Ja? Und Maria, ich habe das nochmal aufgeschrieben, was wir eingangs erwähnt haben, 7 Tage unrein. Beschneidung am 8. Tag, 33 Tage war diese Reinigungszeit. Ich weiß nicht, was er alles mitbekommen hat von Jesus. Wir sehen hier nichts. Aber was entscheidend ist, dass er sich vom Geist hat anregen lassen, dass er sich vom Geist hat führen lassen, genau zu dieser Zeit da aufzutauchen, wo der kleine Jesus mit seinen Eltern da war. Und niemand schien Maria, Josef und Jesus zu beachten. Für niemand waren sie wichtig. Doch an jenem Tag war dieser eine Mensch da, Simeon, um seinen Herrn zu begegnen. So hat Gott diese Schicksale miteinander verwoben. Und wir sehen, wie treu Gott ist, wie er seine Zusagen einhält. Und das hat er von Anfang an der Bibel getan, bis zum Ende. Und wir haben viele Offenbarungstexte, viele zukünftige Texte. Warum sollten wir zweifeln, dass er auch das noch erfüllen wird? Und so nahm Simeon ihn in die Arme. Er wusste, gewiss auch geführt durch den Heiligen Geist, dass das das Kind ist, worauf er, ich weiß nicht wie lange Zeit, gewartet hat. Er hat das erreicht, was in seinem Leben eigentlich noch Sinn macht. Er hat den Messias gesehen. Das, was er ersehnt und erhofft hatte, das, was ihm versprochen wurde, hat er nun in seinen Händen. Die Begegnung mit Jesus verändert alles. Simeon war in tiefster, in sehnlichster Erwartung auf Jesus. Er wusste wahrscheinlich nicht, dass er Jesus heißt, aber er wusste, wer dieses Kind war, der Messias, der Retter der Welt. Und deswegen als Aufruf für uns, lebe in sehnlicher Erwartung auf Jesus. Mache dich auf, um ihm zu begegnen. Ich möchte uns dazu aufrufen, jeden Tag immer mehr diese sehnliche Erwartung auf Jesus zu haben. Immer mehr in seine Nähe zu gelangen. Wenn du Kind Gottes bist, dann hast du einmal Ja gesagt zu Jesus, zu dieser Beziehung mit ihm. Du hast Ja gesagt zur Vergebung deiner Schuld. Du hast Ja gesagt dazu, dass er der Retter und Herr in deinem Leben sein soll. Da bist du Jesus schon einmal begegnet. Ganz bewusst hast du dich auf seine Seite gestellt. Aber da hat es doch erst angefangen. Vielleicht lief es danach gut, da war alles neu, da war alles toll. Du hattest so eine Sehnsucht nach Jesus. Aber irgendwann ist dieses Feuer vielleicht verloren gegangen. Ich wünsche mir, dass wir neu von Simeon lernen. Dass wir uns hinterfragen, wo ist vielleicht diese tägliche Erwartung auf Jesus verloren gegangen? Was hindert mich eigentlich daran, täglich sein Wort zu studieren und meinem Jesus zu begegnen? Simeon, der hatte diese Erwartung. Er ließ sich leiten durch den Geist. Ich möchte uns aufrufen, zu überwinden. Was auch uns hindert, ob es Faulheit ist, ob es Trägheit ist, ob es irgendwelche sonstigen Ausreden sind, die wir in den Tag legen. Falsche Prioritätensetzung, ganz wichtiges Thema. Lass uns das umändern, dass Jesus unsere Priorität bekommt. Wieder neu oder noch mehr. Dass wir unserem Herrn Jesus begegnen wollen, täglich neu. Dass wir diese Erwartung haben, dass wir mehr von ihm lernen. Dass er immer mehr in unser Leben hineinspricht. Dass wir ebenso diese Hoffnung haben, dass wir von Jesus immer weiter verändert werden. Dass wir durch den Geist immer weiter vielmehr in das Bild Jesu verändert werden, wie es Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. Und ich bin davon überzeugt, je mehr das in unserem Leben ist, dass wir diese Sehnsucht haben und dass wir immer mehr diese Nähe zu Jesus suchen, dass wir verändert werden. Und dass wir dann, wenn wir sein Wort studieren, immer mehr in das übergehen, was Simeon auch getan hat. Lobpreis. Wir werden gleich dazu noch einen Vers lesen. Und wir schauen uns aber zunächst an, was Simeon nun getan hat. Simeon lobte Gott. Das sind die Verse 29 bis 32. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht der Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und das ist der liebliche Lobpreis für Jesus. Der liebliche Lobpreis für Jesus, so habe ich es genannt. Wie er das hier an den Tag legt. Ja, diese Verse beinhalten einen von vielen Lobpreisen, die wir in den ersten Kapiteln von Lukas sehen können. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich habe sie einfach mal aufgeschrieben. Und dazu auch noch die lateinischen Begriffe dahinter. Das sind immer die Anfangswörter, wie dieser Lob ausgesprochen wird. Zunächst der Lob der Maria, das ist das Magnifikat. Johann Sebastian Bach, habe ich gestern noch entdeckt, hat auch einen Song darüber geschrieben. Dann der Lobpreis des Zacharias, Benediktus. Lobpreis der Engel haben wir noch von gehört. Gloria in excelsis Deo am Donnerstag. Und eben den Lobpreis des Simeon, das ist der Nunc Dimittis. Nun entlässt du, Nunc Dimittis. Wir finden noch weiter den Lobpreis der Hirten, wo aber nicht erwähnt wird, was sie genau lobten, und auch den Lobpreis der Hanna, der auch hier direkt im Anschluss an diese Geschichte folgt. Lukas 1 und 2 sind voll des Lobes. Des Lobes für Gott. Nunc Dimittis, nun entlässt du deinen Knecht, nun entlässt du. Simeon hat verstanden, seine Zeit ist gekommen, weil die Zeit Jesu gekommen war. Ich habe uns die Stelle mal aufgeschrieben, Galater 4, Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und das war gleichzeitig die Zeit für Simeon, wo er als Knecht entlassen werden sollte. Das Ende seiner Dienstzeit, das Ende der Wartenzeit, wahrscheinlich, deswegen wird er auch oft als alt dargestellt, das Ende der Lebenszeit, früher oder später. Er hat nämlich das gesehen, was er sehen sollte, bevor er stirbt. Und so hat er quasi hier mit diesem Lobpreis gesagt, was Paulus später sagt: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. In allem Zweifel, den er vielleicht doch hatte, wird es noch kommen. Er war ja auch nur ein Mensch, wie wir. In aller Anfechtung, die von Meinungen von außen kam: Du hältst daran fest, bist du sicher? Er hat festgehalten und erlebte es. Der Herr entlässt ihn aus seiner Pflicht, er entlässt ihn in vollem Frieden. Und Simeon hatte Frieden in seinem Herzen. Und ich habe ein Bild gefunden, was das so ein bisschen zeigt. Schwierig zu sehen, aber dieser Simeon, der guckt so friedvoll, so fröhlich auf dieses Baby. Ein Lichtglanz umstrahlt genau das da in dieser Richtung. Er kann in Frieden gehen. Der Herr gibt ihm Frieden im Diesseits, weil er das, was er sehen sollte, gesehen hat. Und so war er bereit, für die Ewigkeit überzugehen zu seinem Gott. Und darum preist er seinen Gott, weil er das sehen durfte, weil er gesehen hat, wie treu Gott ist, wie Gott seine Zusagen einhält. Er hat den gesehen, der für die Sünden der Welt sterben sollte. Jesus, der Retter, ist da. Und er wusste, Israel, aber auch für alle Völker, für die Nationen sollte er zum Licht sein. Vor den Augen aller Völker ist Jesus sichtbar zur Rettung gekommen. Wir können mal aufschlagen, Jesaja 52. Das ist ein Teil der sogenannten Gottesknechtslieder. Oder mitten in diesen Liedern steckt genau das drin, was hier steht, wo Gott etwas verheißt. Jesaja 52, Vers 10. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Das ist auch schon eine Prophezeiung genau dahin. Dann haben wir dieses bekannte Gottesknechtlied, Jesaja 53. Direkt im Anschluss. Die ganze Welt sieht dieses Ereignis. Schon zu Wirkungszeiten Jesu lesen wir von Heiden, die das erkannt haben. Von einem besonderen Glauben von Hauptmännern lesen wir, die in Jesus mehr erkannt haben als nur einen Menschen oder als einen tollen Lehrer. Und so ist Jesus ein Licht geworden. Er leuchtet in die dunkle Welt hinein zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Jesus ist Licht, er ist das Licht der Welt. Jesus leuchtet als Gottes und als Rettung, als Licht Gottes und als Rettungsoffenbarung für die gesamte Menschheit. Und das ist es lobenswert. Das bringt er in seinen Lobpreis hiermit ein, dass Gott das getan hat. Für jeden Menschen hier auch. Und wir singen es doch oft. Ich denke, ja, zu Weihnachten kommt dieses Lied öfters. Jesus, der Heiland der Welt, ist da, klatscht in die Hände, singt Halleluja. Jesus, der Weg zu Gott ist da, springt in die Luft, singt Halleluja. In der zweiten Strophe, Jesus, der Retter der Welt ist da. Jesus, die Tür zu Gott ist da. Jesus, das Licht der Welt ist da. Jesus, die Brücke zu Gott ist da. Und dann im Refrain singen wir Freude, 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 Freude im Himmel und überall, Freude, 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 Freude auf Erden und im Stall. Das ist Lob an den lebendigen Gott gerichtet, genau wie Simeon es hier tat. Der Heiland der Welt ist da, der Retter der Welt ist da und ihn besingen wir, ihn loben wir. Wie Simeon das hier gesehen hat, erfahren wir nicht. Ich denke auch, dass der Heilige Geist ihm das deutlich gemacht hat. Dass der Heilige Geist ihm vielleicht auch diese Jesaja-Stelle gezeigt hat. Dass er eben mehr wusste, wer Jesus war. Dass er nicht nur für das Volk Israel da war, sondern dass alle Nationen, alle Völker das sehen sollten. Und so kann Lobpreis aussehen. Lobpreis, in dem auch wir hineingetrieben werden. Wir erkennen vielleicht etwas aus der Schrift und danken Gott dafür. Wir lernen Neues von Jesus und beten ihn dafür an, weil wir erfahren haben, wie gut er ist. Wir lernen ein Stück weit mehr seine Gnade in unserem Leben. Und uns geht ein Lied vielleicht nicht mehr aus dem Kopf, was wir unserem Herrn singen. Ich hoffe, das tun wir, dass wir unserem Herrn danken, dass wir ihn loben, immer und immer mehr. Dass wir niemals aufhören, bis an unser Lebensende den Lebendigen zu loben. Und das Schöne ist, danach geht's weiter. Ein Lobpreis für alle Ewigkeit. Ehre, Ehre deinen Herrn Jesus. Frage dich dazu, was er in jedem Moment tun würde. Ja, wir lesen zunächst einmal 1. Korinther 10, Vers 31, was uns das nochmal deutlich macht, was das unterstützt, dass wir Gott alle Zeit ehren sollen. 1. Korinther 10, Vers 31. Zusammen geht es um das Essen des Götzenopferfleisches. Und dann wird hier gesagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Keine Ausnahme. Wir sollen alles zur Ehre Gottes tun in unserem Leben. Was heißt das? Wie funktioniert das? Frage dich in jedem Moment, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und handle danach. Wenn wir nach dem leben, was Jesus tun würde, dann ehren wir Gott damit. Das heißt eben, Lobpreis nicht nur sonntags morgens mit den 5, 6 Liedern, die wir hier singen, sondern unser ganzes Leben. Tut alles zu seiner Ehre, tut alles zu seinem Lob. Wie war Jesus denn, wenn wir nach ihm leben sollen? Er war heilig. Er reagierte so voller Liebe und Mitgefühl. Er war treu. Er war voller Friede. Er war gütig. Er war barmherzig. Er stand für die Wahrheit ein. Man könnte noch viel, viel, viel da dran reihen. So war Jesus. Wir haben die Heilige Schrift und wir können das nachlesen, wie Jesus war und wie Gott sich das denkt. Und ich wünsche mir, dass wir immer mehr in diesen Lobpreis verfallen, mit unserem ganzen Leben. Dass wir Gott ehren mit unserem ganzen Leben. Wir haben es noch gesungen, ich denke im ersten gemeinsamen Lied, preisen will ich dich an jedem Tag. Ihn loben, ihn ehren, ihn preisen. Preisen will ich dich an jedem Tag. Nicht nur durch die Lieder, sondern durch unser Leben. Und so hat die Begegnung mit Jesus alles verändert. Wenn wir täglich diese Sehnsucht nach Jesus immer mehr haben, wenn wir in dieser Erwartung auf Jesus leben, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihm dort zu begegnen, dann werden wir automatisch voll des Lobes. Und nun kommt die Stelle, die ich euch versprochen habe, aus Kolosser 3, Vers 16. Die uns das deutlich macht, wenn wir tief in sein Wort einsteigen, dann wird etwas ganz automatisch folgen. Weil es alles darauf basiert, was wir da lesen werden, wenn wir Gottes Wort in uns wohnen haben. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, mit Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Wenn das Wort des Christus reichlich in uns wohnt, dann wird das automatisch geschehen. Dann werden wir aus dem Herzen heraus Danklieder, Loblieder, Psalmen singen und uns zureden können. Dann werden wir ganz automatisch verändert werden, immer mehr in das Bild von Jesus. Wenn sein Wort in uns wohnt, es ist lebendiges Wort, was uns verändert. Und dazu haben wir den Heiligen Geist in uns wohnen, wenn wir gläubig sind, der uns hilft, voranzugehen. Und ich hatte anfangs gesagt, die Hauptaufgabe des Geistes ist, Jesus verherrlicht darzustellen. Und das will er in unserem Leben erreichen, dass wir Jesus verherrlicht darstellen in unserem Leben. Und das ist nichts anderes, als in ganzer Hingabe an Jesus zu leben. Um nichts weniger geht es. Und so ist Jesus, voller Liebe, voller Gnade, voller Treue und voller Friede. Er war gütig und barmherzig und er stand für die Wahrheit ein. Und diese Wahrheit soll in unserem Leben auch ersichtlich werden. Dass wir für die Wahrheit einstehen. Die Wahrheit, was Jesus ist und was er für uns getan hat. Dass wir nicht zurückschrecken. Auch wenn Menschen sagen, das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal, dieses Kreuz. Das ist ein Anstoß. Da stoßen sie sich dran. Das Skandalon. Und über dieses Wesen Jesu, warum er so ist, darüber wollen wir nun im letzten Punkt noch nachdenken. Über das scheidende Wesen des Jesus. Das macht Simeon nämlich noch deutlich. Auch das hat er erkannt. Vers 33 zunächst. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Ja, schon die eigenen Eltern wunderten sich zunächst. Das ist Jesus? Das soll der alles machen? Wie ist das möglich? Was ist das? Ja, später wird deutlich, dass er der einzige Retter wird, ist. Dass zum Beispiel das heuchlerische Pharisäertum keine Gerechtigkeit vor Gott erwirkt. Dass an dieser Person Jesu sich gerade bei ihnen deutlich gemacht, sich die Geister scheiden. Jesus ist der Scheidepunkt. Die einen verfallen in Lob, die anderen wundern sich einfach. Die anderen werden zu Fall kommen. Und das erklärt Simeon nun in den letzten beiden Versen für uns heute. Simeon, Vers 34, segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Zunächst segnete Simeon, er wünschte ihnen Gutes von Gott, er wünschte ihnen Frieden von Gott. Gerade für diesen schweren Weg, der vor ihnen liegen würde. Er spricht nun direkt zu Maria. Wahrscheinlich deshalb, weil, wie die Überlieferung es uns überliefert hat, Josef schon gar nicht mehr gelebt hat, als Jesus gewirkt hatte. Simeon erklärt nun eben genau das, was wir hinter diesem dritten Punkt haben. Jesus ist der Scheidepunkt für jeden Menschen. Jeder Mensch. Entweder Jesus oder nicht. Was anderes gibt es nicht. Das ist die Wahrheit, die die Bibel uns sagt. Und so fokussiert Simeon sich zunächst hier auf Israel, ja, was aber letztlich, wie uns das Neue Testament deutlich macht, für die gesamte Menschheit gilt. Sie erleben entweder Fall oder Aufstehen in Jesus. Sie fallen, weil sie Jesus als den Messias ablehnen, den Stein des Anstoßes. Ich habe uns ein paar Stellen dazu einfach mal hier hingeschrieben. Der Stein des Anstoßes, Anstoß, das ist dieses Skandalon, das ist der Skandal. Da stoßen sie sich dran und sie fallen. Oder sie stehen auf, weil sie Jesus Christus als ihren Retter und Herrn annehmen und er wird sie segnen, er wird sie aufrichten, das heißt letzten Endes aufnehmen in sein ewiges Reich. An dieser Person Jesus ist der Scheidepunkt. Entweder glaube ich das, was er für mich am Kreuz getan hat, oder nicht. Entweder werde ich auf die Ewigkeit gesehen fallen, oder nicht. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, was die Bibel deutlich macht. Ein Entweder-Oder. Für jeden Informatiker leicht zu begreifen. Entweder das oder das, 0 oder 1. Simeon macht deutlich, wer Jesus ist, was sein Wesen ist, was Jesus zum Ausdruck bringt. Jesus ist ein Zeichen des lebendigen Gottes, der auf Gott hinweist, der auf den Weg zu Gott hinweist. Ein Zeichen, wo viel Widerspruch dran geknüpft ist. Wir kennen den Rest der Geschichte aus dem Neuen Testament. Wir kennen den Rest der Geschichte um Jesus. Viel Widerspruch ist Jesus widerfahren. Die Menschen in Israel haben ihm widersprochen. Die ganze hasserfüllte Ablehnung. Die Verwerfung des einzigen Retters, den sie hatten. Das, was damals schon in der Wüste unter Mose geschehen ist, dass sie Gott lästerten, dass sie gegen ihn murrten, dass sie nicht auf ihn hören wollten, das hat sich in Jesus wiederholt. Und damit sind diese Überlegungen aus vielen Herzen, wie Simeon es nennt, offenbar geworden. Das wirkliche Problem ist das Herz des Menschen. Der Widerspruch der Menschen, diese ganzheitliche Ablehnung der Menschen, dass sie den Messias voll und ganz ablehnen, offenbart nur ihren Herzenszustand. Den Inhalt ihres Herzens. Das Volk ist weit weg von Gott. Sie verwerfen ihren einzigen Rettungsanker. Die Gedanken und Überlegungen, das spricht von dem Inhalt ihres Herzens. Im Neuen Testament übrigens immer nur negativ gemeint. Die Überlegungen, die Gedanken, die Zweifel, die Streitgespräche kann man auch übersetzen. Das ist negativ gemeint. Das ist in ihrem Herzen, das wird nun offenbar. Alles richtet sich gegen diesen Jesus, der ihnen zum Stein des Anstoßes geworden ist. Da stoßen sie sich dran, sie haben keinen Bock auf ihn. Und letztlich wurde alles am Kreuz offenbar, was die Pharisäer wirklich dachten. Wie das Volk Israel zu ihm stand, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Gerade das Geschehen am Kreuz war auch für Maria, und das erwähnt Simeon hier, dieser Stich in die Seele. Da ist nochmal alles hinzugekommen, wo sie ihren eigenen Sohn hat leiden sehen und sterben sehen. Sie hat viel erleiden müssen. Aber das war der Höhepunkt. Dort, wo Jesus sein Leben für die Menschheit gab. Die Frage ist, wie stehst du zu Jesus? Das Kreuz ist eben jenes Geschehen um Jesus, was zum Scheidepunkt für die gesamte Menschheit wird. Entweder oder. Und so lasst uns den 1. Korintherbrief, Kapitel 1, noch aufschlagen. Da lesen wir nochmal von diesem Skandalon, von diesem Skandal. Aber da lesen wir auch gleichzeitig von Hoffnung. 1. Korinther 1, wir lesen ab Vers 22. Was Paulus hier deutlich macht. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, jetzt kommt es, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß, ein Skandal und den Nationen eine Torheit, den Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und so sagt er in Vers 18 einige Verse vorher, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Gottes Kraft. Jeder, der das annimmt im Glauben, was Jesus getan hat, dem ist es Gottes Kraft zur ewigen Rettung. Wenn ich mich aber daran stoße und es ablehne, dann werde ich nicht gerettet werden für alle Ewigkeit, getrennt von Gott leben. Und so scheidet Jesus die Menschheit. Doch an Jesus kommen wir nicht vorbei, wenn wir in den Himmel wollen. Dafür hat Jesus alles gegeben, sein Leben. Wenn wir Jesus begegnen, dann folgt daraus der Lob. Und dann muss uns bewusst sein, dass hinter diesem Jesus diese Wahrheit steckt. Entweder oder. Diese Wahrheit gilt es, den Menschen zu verkündigen. Den Menschen, denen du begegnest, in diesen Tagen, im Alltag. Weihnachten liegt hinter uns, Ostern liegt vor uns. Und das hat jemand wunderschön gemalt. In den 80er Jahren wurde dieses Bild gemalt. Unten sieht man Jesus, man kann es fast schon als Grab bezeichnen, dort liegen. Als er geboren wurde, und der Weg führt hoch bis zu drei Kreuzen, den Hügel Golgatha. Bis von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha trug Gott unsere Sünde. Unsere Rettung ist nun da. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Das ist geschehen zu Weihnachten, und Ostern ist damit unumstößlich verknüpft, wo Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und deshalb, bring diese Botschaft den Menschen. Bring diese Botschaft den Menschen. Lade sie ein zu Jesus. Lade sie in dein Leben ein, wo sie sehen, wie du mit diesem Jesus lebst, was das für dich bedeutet, ganz persönlich. Kezia und ich konnten am Sonntag noch mit den beiden, die hier waren, gemeinsam essen gehen und über so viele Dinge reden. Und wir konnten auch darüber reden, warum wir glauben, dass Jesus Christus unser Retter ist und warum er Einfluss auf unser Leben hat. Ja? Wir konnten hinterfragen, warum der oder diejenige denn so anders denken. Und wir konnten sagen, warum wir so denken. Und es hat alles mit Jesus zu tun. Nimm das mit. Sprich von diesem Jesus. Bring den Menschen ein gutes Buch mit. Büchertisch wird gleich wieder aufgebaut. Schenk den Menschen eine Bibel. Ermuntere sie zum Lesen. Lade sie ein in die Gemeinde. Lade sie ein, letzten Endes, in dein Leben. Und so macht Simeon das deutlich, wer Jesus ist. Entweder oder, eins oder null, Fall oder Aufstehen. Und ich hoffe, dass wir diese drei Punkte aus dem Leben von Simeon mitnehmen können, dass wir etwas davon mitnehmen können. Diese sehnliche Erwartung auf Jesus zu haben, ihm zu begegnen. Dass wir uns wünschen, mehr und tiefer in sein Wort einzusteigen. Dass wir diese Sehnsucht haben, ja, ich will Jesus in seinem Wort begegnen. Ich will von ihm lesen und von ihm lernen. Wieder ganz neu oder immer mehr. Und daraus folgen dieser liebliche Lobpreis für Jesus. Dass ich ihn dafür anbete, mit meinem ganzen Leben, weil ich seine Gnade und seine Treue, seine Zusagen in meinem Leben erlebe. Dass ich ihm die Ehre gebe mit meinem Leben. Wie kann ich das praktisch tun? In jedem Moment meines Lebens fragen, was würde Jesus denn tun? Und danach handeln. Das ist die größte Herausforderung überhaupt. Was würde Jesus tun? Und danach handeln. Und dann diesen Jesus verkündigen. Dass wir das, was Jesus ist und was er für uns getan hat, verkündigen. dass wir die Menschen in unserer Umgebung darauf aufmerksam machen, wer Jesus ist. Und dass sie hoffentlich nicht ihn als Anstoß nehmen, sondern ihn liebgewinnen als Retter und Herrn. Dass auch sie feststellen, dass eine Begegnung mit Jesus alles verändert. Amen.